Das ist heute unser Thema, und zwar Wohnungsnot. Wohnungsnot. Da gibt es einen Vers in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 7. Diesen Vers möchte ich uns vorlesen. Da steht, sie brachte ihren erstgeborenen Sohn zur Welt und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und über dieses Wort habe ich mir Gedanken gemacht, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wenn wir in unsere Welt hineingucken, und auch gerade hier in unserer Gegend, dann wird man merken, dass die Wohnungsnot sehr groß geworden ist. Früher hat man ganz leicht eine Wohnung bekommen, mit so einem Dringlichkeitsschein ganz schnell. Heutzutage ist es so, dass man kaum noch Wohnung bekommt. Höchstens mit Vitamin B. Kennt ihr das? Beziehung. Vitamin B. Damit öffnen sich noch manche Wege. Aber wir Christen dürfen natürlich auch unseren Herrn bitten, dass er uns hilft. Aber ich glaube, das hat jeder in seinem Leben auch gemerkt, und das merken wir auch, wie wichtig eine Wohnung ist. Gerade die Menschen, die jetzt flüchten müssen, die ihr Hab und Gut, auch wenn es nur wenig war, liegen lassen mussten und flüchten mussten. Die auf dieser ganzen Reise keine Wohnung mehr hatten vielleicht. Zumindest nicht ihre eigene. Und wenn wir durch die Stadt gehen, dann sieht man Menschen, die gescheitert sind im Leben, die auch keine Wohnung haben, die irgendwo auf der Straße leben. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn so jetzt gerade der Winter kommt, dann sind meine Gedanken öfters bei solchen Menschen. Ich weiß, dass es dann Leute gibt, die sagen, haben sie selber Schuld und denen gebe ich auch kein Geld, weil sie sowieso alles versaufen und so. Gibt ja Menschen, die auch so reden. Da mag vielleicht auch manches dran sein, aber es sind trotzdem Geschöpfe. Es sind Menschen, die wurden zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und jeder Einzelne, der dort unter der Brücke liegt, für den hat Jesus sein Leben gegeben. Und ich bin manchmal erschrocken, wie kaltherzig Christen auch sind. Und diese Wohnungsnot, die wir als Menschen haben, die hat auch jemand. Jetzt könnte man sagen, ja, wer hat denn Wohnungsnot noch? Gott hat Wohnungsnot. Jetzt werden vielleicht sagen, es ist der verrückt geworden. Nein. Ihr werdet nach der Predigt genau wissen, dass es stimmt. Gott hat auch Wohnungsnot. Gott ist auf der Suche, Wohnung zu machen in unseren Herzen. Und fast 7 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Und in jedem Herz, in jedem einzelnen Herzen möchte Gott wohnen. Und leider verschließen ganz viele Menschen ihr Herz für Gott. Und er kann nicht in ihrem Leben, in ihrem Herzen wohnen. Und deswegen ist diese Wohnungsnot heute eigentlich mit der Perspektive, was in dem Herzen Gottes vorgeht. Natürlich hat Gott eine Wohnung, den Himmel, und alles gehört ihm. Aber Gott möchte in dem Herzen der Menschen wohnen. So wertvoll ist in den Augen Gottes das Herz eines Menschen. Die ganze Welt kann ihn nicht greifen, das ganze Universum kann ihn nicht greifen. Er könnte die schönsten und wunderbarsten Wohnungen sich selber gestalten. Auch der Himmel ist gewaltig gestaltet. Aber Gott möchte in dieses kleine, von Schuld und Sünde gezeichnete Herz eines Menschen wohnen. Das ist unglaublich. Jemand hat mal gesagt, wenn Jesus 1000 Mal in Bethlehem geboren würde und du ihn nicht in deinem Herzen aufnehmen würdest, so gehst du trotzdem verloren. Und vielleicht gibt es manche Menschen, die ärgern sich über das, wenn sie das lesen. Also wie kalt und herzlos sind denn die Menschen, diese Maria noch nicht mal in eine Herberge zu gehen. Wie manchen habe ich darüber reden hören. Wie kann man nur so sein? Ist doch Gottes Sohn. Aber du bist nicht besser, wenn du dein Herz verschließt vor ihm. Darf ich dir heute diese Frage stellen? Wohnt Jesus in dir? Und die zweite Frage, die werden wir nachher beantworten. Wie sieht deine Wohnung für ihn aus? Ich liebe das, wenn Frauen dafür sorgen, dass es eine Wohnung wirklich ein Zuhause ist. Ich liebe das, wenn man merkt, dass eine Wohnung auch wirklich ein Zuhause ist. Ich bin in manche Familie reingekommen, da habe ich gedacht, ich komme in einen Kühlschrank rein. So kalt. Warum bekommt Gott eigentlich bei uns keinen Raum? Das ist ja eine gute Frage, oder? Da müssen wir ganz zurückgehen, am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 24, der Sündenfall. Der Mensch lebte mit Gott in völliger Harmonie, im Paradies. Aber selbst dieses Paradies langte dem Menschen nicht. Der Mensch ist nie zufrieden. Etwas Schöneres als das Paradies gab es nicht. Wir haben keine Vorstellung, wie schön es dort war. Die schönsten Plätze auf dieser Welt sind Dunkelheit gegen das Paradies. Es war doch noch keine Sünde. Eigentlich hätte der Mensch glückselig sein müssen. Und diese Feststellung ist eine Ohrfeige für alle Humanisten, die sagen, oh, der Mensch ist doch was Gutes. Nein, die Bibel hat recht, der Mensch ist böse. Und du auch und ich auch. Unser Herz ist verdorben von Jugend an, sagt die Bibel. Wir geben uns mit nichts zufrieden. Selbst das Paradies hat uns nicht gelangt. Die größte Katastrophe, der Sündenfall. Wisst ihr, was dann passiert? Nachdem der Mensch gesündigt hat. Steht in 1. Mose 3, 24. Und Gott trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das ist eins der traurigsten Sätze. Gott trieb den Menschen aus. Gott ist der gastfreundlichste überhaupt, den es gibt. Der liebevollste, den es überhaupt gibt. Aber weil er heilig ist, musste er den Menschen aus seiner Gemeinschaft entfernen. Und darunter leidet Gott noch viel mehr als wir. Ein trauriges Bild. Und seit diesem Tag ist der Mensch ständig auf der Suche. Seit 1. Mose 3, 24 bis heute ist der Mensch auf der Suche nach wahrem Leben. Und er sucht überall. Und du hast auch vielleicht überall gesucht. Wir suchen überall unser Glück in Geld, in Feiern, in Partys, in materiellen Dingen, in Kultur, in Wissenschaft. Ich weiß nicht, überall suchen wir das Leben und wir finden es nicht. Weil Jesus nur von sich behauptet, ich bin das Leben. Und deswegen macht Gott sich auf diese Suche. Er sehnt sich. Er sehnt sich nach diesem Menschen. Warum hat Gott keinen Raum in uns? Matthäus 15, Vers 19. Da sagt der Herr Jesus, aus dem Herzen, aus deinem Herzen, aus meinem Herzen kommen heraus böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Unser Herz ist eine Räuberhöhle, deins auch und meins auch. Wir sind nicht so gewaltige Menschen, wie wir von uns behaupten. Vielleicht können wir manchmal äußerlich einen frommen Maxen spielen. Aber wie viel dunkle Seiten sind in uns? Wie gehässig können wir sein? Wie lieblos können wir sein? Wie brutal können wir Menschen sein? Wie kalt können wir sein? Im Grunde genommen sind wir alle ganz große Egoisten. Anstatt Adam und Eva nach dem Sündenfall gesagt haben, was haben wir nur getan gegen diesen Gott? Da haben sie gesagt, das ist doch deine Schuld. Die Schlange, die Frau war das. So unter dem Motto hat Adam gesagt, das ist doch deine Schuld, Gott. Hättest mir die Frau nicht geben sollen. Und die Frau sagt, ich war es ja auch nicht, das war die blöde Schlange. 0% Liebe zu Gott. Der Mensch hätte sich im Grund und Boden schämen müssen. Aber anstatt sich zu schämen, stellt er Gott auf die Anklagebank. Gott wird zum Buhmann gemacht. Wisst ihr, dein und mein Herz hat nur ein Ort verdient, die Hölle. Oh, wenn du sagst, das ist aber hart, was er jetzt sagt, dann kennst du dich noch nicht. Unser Herz ist verdorben. Darum findet Gott keinen Raum in uns. Warum findet Gott noch keinen Raum in uns? Weil diese Sünde in unserem Leben ist. Und in 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt Paulus etwas. Den Ungläubigen, das heißt denen, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen angenommen haben, die sich noch nicht bekehrt haben, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist der Satan, den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Das heißt, Satan auch sorgt dafür, dass Menschen diesen Jesus nicht einladen. Ja, aber warum kann denn Satan verblenden? Weil der Mensch einen Vertrag mit ihm eingegangen ist. Durch die Sünde. Ich komme nachher da drauf, wer uns da rausholen kann. Aber das sind diese Dinge, die uns auch knechten als Menschen. Jesus hat von sich gesagt, in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus, sein Ziel war, den Willen Gottes zu tun. Und unser Ziel ist es, unser eigenen Willen zu tun. Wisst ihr, warum wir als Christen auch oft nicht weiterkommen? Weil wir unser Leben leben. Ja, wir sagen, wir sind fromm, ja, das sagen wir. Aber wir machen unser Ding. Oftmals muss Gott uns erst in die tiefsten Tiefen hineinführen, bis wir endlich loslassen und kapieren, hey, ich bin ein Loser. Es dauert lange, bis ein Mensch das sagt. In Galater 5, Vers 19. Die knallharte Analyse der Bibel. Paulus sagt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Also das, was aus dir kommt und aus mir. Was ist denn das? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien. Das ist noch lang nicht alles. Aber das langt schon, oder? Das ist das Urteil Gottes über dein Leben und über mein Leben. So sieht Gott dich. Und deswegen hat dieser Gott keinen Raum in uns. Wir sind voll mit diesen Dingen. Und deswegen empfinden wir Gott als Spielverderber. Warum bekommt Gott in uns keinen Raum? Weil wir voll sind mit diesen ganzen Sünden. Weil diese Dinge unser Leben bestimmen. Und wir wollen diese Dinge nicht rausgeben. Wir wollen unser Ding machen. Gott hat auch keinen Raum in vielem Herzen auf dieser Welt. Nicht nur damals, sie hatten keinen Raum. Heute. Heute könnte man das ausschreiben, sie haben keinen Raum für ihn. Die Menschen haben keinen Raum für ihn. Ein Bruder hat mal gesagt, der Mensch ist voller egoistischer Impulse und trachtet unaufhörlich nach Selbstverwirklichung. Das ist es. Warum bekommt Gott bei uns keinen Raum? Weil wir uns nur um uns selbst drehen. Und wenn ich jetzt aufhören würde zu predigen, dann könnten wir uns einen Strick nehmen und uns hängen. Aber das ist die Analyse Gottes über unser Leben. Manche sagen, was ist aber hart? Dann kennst du dich nicht. Das, was ich eben gesagt habe, ist noch milde ausgedrückt. Ganz milde. Ich war eben total barmherzig noch mit dem, was ich gesagt habe. Eines Tages wird die ganze Härte den Menschen treffen, wenn er in der Hölle ist. Und da werden Dinge gesagt und benannt, dass das lächerlich, was ich eben gesagt habe. Aber Gott sei Lob und Dank, Gott sucht Quartier. Er hat sich so klein gemacht in seinem Sohn. Wie verletzlich hat Gott sich gemacht. Wenn ich Gott wäre, ich hätte meinen Sohn nie auf diese Erde geschickt. Aber Gott hat's getan. Und Jesus war bereit, vor Grundlegung zu sagen, Vater, ich gehe. Wisst ihr, als damals diese Frucht genommen wurde, da hätte ich gern in dem Moment bei der Dreieinigkeit Gottes mal gesessen und gehört, was da vorgeht. Stellen wir uns Jesus mal vor. In diesem Moment, als der Mensch diese Frucht nahm, da ist ihm das bewusst geworden, Vater, jetzt muss ich gehen. Und der Vater wusste, der Tag kommt, wo ich meinen Sohn hinrichten lassen muss. Das muss einer der bewegendsten Momente im Himmel gewesen sein, die es je gab. Als der Mensch anfing zu sündigen. Und als Jesus dann in dem Moment wusste, ich muss ans Kreuz. Und Gott macht sich auf der Suche. 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Die ganze Ewigkeit werden wir nie Gott genügend dafür danken, dass er das nach uns ausruft. Es ist die größte Gnade, die ein Mensch hat, diese Stimme zu hören, die zu ihm sagt, wo bist du? Gott ist es nicht gleichgültig, wo wir sind. Seitdem macht sich Gott auf die Suche. Als kein Abel erschlägt und kein Tod ist, Abel tot ist und kein weg muss vom Angesicht des Herrn. Dann steht in 1. Mose 4, 16, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und wisst ihr, was das bedeutet, das Land Not? Dieses Land, in dem jetzt dieser Kain lebte, bedeutet im Urtext so viel wie Heimatlosigkeit. Heimatlos. Und eigentlich hat jeder Mensch seitdem ein großes Schild hier vorne. Heimatlos. Heimatlos. Jesus sagt von sich in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Halleluja. Oh, ich bin meinem Herrn so dankbar, dass er sich das als Ziel gemacht hat, zu suchen. Und wie viel Not machen wir ihm? Mann, wie oft musste Gott mich schon suchen? Wie oft musste Gott dich schon suchen? Ich bin so dankbar, dass der Herr mich gefunden hat. Dass er nicht aufgehört hat, mich zu suchen, bis dass er mich gefunden hat. In Lukas Kapitel 13, Vers 34, da steht, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihnen gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ich glaube, Gott muss nicht nur über Jerusalem das ausrufen, sondern so über jeden Menschen. Wie oft hat Gott dich schon angesprochen? Gott ist auf der Suche. In Lukas 15, Vers 20. Da steht, und der Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch von fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und er lief ihn und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn zärtlich, der verlorene Sohn. Vom Weiten sah ihn der Vater. Warum konnte der Vater ihn vom Weiten sehen? Weil er jeden Tag Ausschau hielt nach seinem Sohn. Jeden Tag guckte er, wo bleibt er? Wie viel Herzeleid hat dieser Vater wohl nächtelang geweint über seinen Sohn? Das ist ein Bild für Gott, den Vater. In diesem Gleichnis stellt Jesus den Vater vor und sagt, so ist mein Vater. Sorgst du auch dafür, dass Gott traurig sein muss? Gott sucht Quartier. Der Vater selbst macht sich auf die Suche. Er sendet seinen Sohn. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Und er sendet Christen, Menschen, die mit Gott leben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 20 und 21, so sind wir nun Gesandte an Christus statt, in denen Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, Gott legt immer noch einen drauf. Er legt immer noch einen drauf. Der Vater sucht, er ruft, er schickt seinen Sohn, er schickt den Heiligen Geist, der durch dich jetzt wirkt. Ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung, du musst doch die Schnauze voll von uns haben, Gott. Wir sind doch jämmerlich. Was machst du dich auf die Suche nach Menschen, die dich hassen? Du kriegst doch nur Fußtritte von uns. Wir sagen, wir lieben dich. Mit Lippen sagen wir das. Wie damals in Israel der Herr sagen musste, mit den Lippen, da preisen sie mich. Aber ihre Herzen sind voller Gräuel. So sind wir. Was machst du dich überhaupt auf die... Warum suchst du uns? Und das ist etwas, was ich nicht beantworten kann. Da wird Gott mir zu groß, wo ich sage, Herr, warum machst du dich überhaupt auf diese Suche? Die Menschheitsgeschichte ist eine ständige Geschichte, wo Gott nur Fußtritte kriegt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, mit dem Volk Israel, das ist ja unglaublich, was der Mensch macht. Aber nicht nur Israel, sondern du auch und ich auch. Wir haben uns bekehrt. Oh, wir wollten mit dem Herrn alles leben. Und wir sind glücklich gewesen. Und dann dauert das manchmal gar nicht so lange und dann gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Mehr oder weniger. Manche sind noch ein bisschen fromm, die kommen zum Gottesdienst, sitzen auch ganz gemütlich und gucken zu, machen ein frommes Gesicht. Und am Montag sind sie wieder der Big Boss. Und am Dienstag auch. Vielleicht noch 1,5 Stunden in der Erbauungsstunde nochmal ein frommes Smiley aufsetzen und dann bin ich wieder mein Kind. Gott sucht Quartier. Ich habe mir so gedacht, Herr, was willst du überhaupt? Was du vorhin gebetet hast, Michael, ist mir so groß geworden. Eigentlich müssen wir wie Petrus sagen, geh von uns. Wir taugen nichts. Geh. Lass uns einfach. Wir taugen einfach nichts, Herr. Aber er geht nicht. Gott sucht Quartier. Leider bekommt Gott von wenigen Menschen Wohnraum. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind die, auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Wenige. In Lukas Kapitel 12, Vers 32 steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Die kleine Herde. Im Gegensatz zu den ganzen Weltmenschen sind wir wenige. Es gibt mehr Ungläubige. Es gibt viel mehr Leute, die mit Gott nicht leben wollen, als Leute, die mit Gott leben wollen. Und wenn man sich über den Gott der Bibel, ich meine jetzt nicht irgendein Wald- und Wiesengott, sondern ich meine diesen Gott, der sich uns vorstellt in der Bibel. Wenn man darüber nachdenkt, wie gewaltig gut dieser Gott ist, kann man es nicht begreifen, dass Menschen diesen Gott stehen lassen. Wie kann man Jesus stehen lassen? Und dann ärgern wir uns vielleicht manchmal. Und in einer stillen Stunde zeigt uns Gott ein Stück von unserem Herzen. Und wie oft hast du und habe ich Jesus stehen lassen? Manchmal für Lausigkeiten. Oder? Für wie viele kleine Dinge sind wir bereit, den Herrn stehen zu lassen? Für ein paar billige Euros schmeißen wir ihn in die Ecke und sagen, das mache ich jetzt mal. Von irgendwelchen Menschen, wo wir Angst haben. Anstatt ihn zu bezeugen, haben wir Angst von irgendwelchen Menschen, die in Tausenden von Sünden leben. Wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Darf ich dir diese Frage stellen? Weihnachtsbotschaft. Sie hatten keinen Raum. Hat Jesus Raum in dir? Jetzt komme ich nicht, ich bin bekehrt und ich lese jeden Tag die Bibel und komme jeden Sonntag. Das meine ich nicht. Ich meine, hat Jesus in deinem Leben das Sagen? Kannst du von dir behaupten, dass dein ganzes Leben erfüllt ist von dem Herrn? Und dass du in allen Bereichen deines Lebens nur dieses eine Ziel hast, dass Jesus, Jesus und nochmal Jesus zu sehen ist und sonst nichts? Ist das dein Wunsch? Wie oft betest du so? Hast du überhaupt schon mal so gebetet? Hast du schon mal auf deinen Knien gelegen und gesagt, Herr, ich hab's satt, dieses Hin und Her. Ich hab's satt, dieses lauwarme Christsein. Ich möchte 24 Stunden jeden Tag, nicht nur am Sonntag, jeden Tag mit dir leben. Es soll nur noch wichtig sein, was du über mein Leben willst. Ich habe nur dieses eine Leben und du bist es würdig, dass ich die Zeit und alles, was ich habe, dir gebe. Ich möchte nur, dass du zu sehen bist. Dieser Gott bekommt so wenig Raum. Es ist eigentlich traurig. Manchmal könnte man über sich selbst, und hoffentlich tun wir das, auch schon mal geweint haben. Was sind wir nur für komische Menschen? Und ich sage bewusst, was sind wir auch für komische Christen? Wir regen uns da auf und sagen, Menschen, die ruchlos, da geben sie noch nicht mal Raum in der Herberge. Aber hat Jesus die Schlüssel in dein Leben? Oh, sagst du, ich habe mich bekehrt, komm eines Tages in den Himmel. Das meine ich nicht. Ich meine, ob Jesus alle Schlüssel in dein Leben hat. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle in unserem Leben Räume, ich sage dazu eine Rümpelkammer im Keller, die schließen wir ab und verbarrikieren. Und jetzt sage ich dir was. Wenn wir nicht anfangen, diese Rümpelkammer der Sünde, die wir alle irgendwo beherbergen, diese Leichen, die wir im Keller haben, wenn wir die nicht endlich in die Hände Jesu geben und abgeben, dann werden wir nie zur ganzen Fülle kommen, weil Gott heilig ist. Gott macht mit Sünde keinen Kompromiss. Wisst ihr, was mir jemand gesagt hat? Das ist ein Satz, wo ich den gelesen habe. Die Menschen des Mittelalters glaubten, die Sonne drehe sich um die Erde. Das ist ja falsch, ne? Was glaubten die? Aber jetzt hör mal, was der Bruder sagt. Die Menschen der Moderne glauben, das sind wir, die Menschen der Moderne, wir glauben, das ganze Universum dreht sich um sie selbst. Das ist ein wunderbarer Satz. Der ist ziemlich hart, aber ehrlich und wahr. Wir sind immer der Meinung, die Welt muss sich um uns drehen. Sieh mal, wie viel Beleidigtsein gibt es unter Christen. Fürchterlich. Da ist man so schnell beleidigt. Da grüßt man mal jemand nicht, dann redet er schon mit einem nicht mehr. Armseliger Christ. Manche Menschen müssen immer in den Mittelpunkt stehen. Wenn man über sie redet, in ihrer Gegenwart, sie lobt und so, dann sind sie wunderbar, dann lachen sie und strahlen sie. Und wenn man sie ja mal einmal vergisst, dann sind sie böse beleidigt. Und wehe, man lobt mal einen anderen. Neid, Missgunst, schlimm. Wie Hyänen manchmal, die den anderen nichts gönnen. Und deswegen, weil diese Dinge in uns sind, findet Gott keinen Raum und hat diese Wohnungsnot. Wir Menschen, wir müssen bekennen, oh, da sind nicht viele Herzen, wo der Herr sich richtig wohlfühlen kann. Aber wisst ihr, was Gott macht? Durch Jesus sagt er uns, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Bei Gott gibt es genügend Wohnungen. Also bei ihm ist keine Wohnungsnot. Dann könnte man sagen, ich will mich jetzt bekehren und er sagt, tut mir leid, ich habe kein Zimmer mehr frei und keine Wohnung mehr für dich. Nein. Bei Gott gibt es genügend Wohnungen. Für jeden Menschen. 7 Milliarden, 10 Milliarden können noch mehr kommen. Aber umgekehrt hat Gott Wohnungsnot. Weil unsere Herzen mit allen möglichen gefüllt sind, nur leider nicht mit ihm. Und hier ist es eine wichtige Frage. Menschen, die erkannt haben, dass ihr Herzenszustand so ist, die haben sich bekehrt. Was heißt Bekehrung eigentlich? Bekehrung heißt, ich erkenne, dass ich die Hölle verdient habe, dass ich Sünden in mein Leben habe, die mich trennen von meinem Gott. Und dass Gott sei Lob und Dank dieser Mann mit der Dornenkrone auf Golgatha gerufen hat, es ist vollbracht. Und Menschen, die das verstanden haben, die haben sich gebeugt vor diesem Gott und haben gesagt, vergib mir, was ich dir angetan habe. Vergib mir meine ganze Schuld und meine ganze Sünde und komm du in mein Herz, Herr Jesus, und lebe du in mir. Und wenn wir diesen Schritt getan haben, dann erfreuen wir auch das Herz des Vaters. Und Jesus sagt in Johannes 14 etwas Unglaubliches, was man eigentlich gar nicht glauben kann, wenn er das nicht gesagt hätte. Ich hätte es von keinem geglaubt. Aber weil es der Herr sagt, glaube ich es. Er sagt in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir, wer ist wir? Jesus und der Vater, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was? In dieser Räuberhöhle? Das Blut Jesu Christi ist das einzige Reinigungsmittel für unsere bösen Herzen. Und wo das Blut Jesu gereinigt hat, da zieht der Vater ein. Und das ist etwas Unglaubliches. Und wenn dann Gott, der Vater und Jesus, und wir wissen auch der Heilige Geist, wir sind mit ihm versiegelt, laut Epheser 1, Vers 13. Die Trinität wohnt in uns. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt, wer mich liebt, ich komme und der Vater auch. Wieso sind wir eigentlich oft so traurig und niedergeschlagen und so undankbar? Wann hast du das letzte Mal so gestanden vor dem Herrn und gesagt, Vater, das ist ja unglaublich, du lebst in mir. Und der Herr Jesus auch. Und der gute Heilige Geist auch. Ich habe alles, ich bin der reichste Mensch auf Gottes Erdboden. Wie muss es Gott wehtun? Wie muss es Gott wehtun, dass er so wenig Dank von dir und mir hört, dass er in uns ist? Hast du überhaupt schon mal dafür gedankt? Es dürfte kein Tag vergehen, wo wir uns nicht kneifen. Das kann doch nicht wahr sein. Ist Jesus wirklich in meinem Herzen? Ja, er ist da. Ich bin der glücklichste Mensch, egal was kommt. Ich bin nie allein. Tante Berta Iselmann hat gesagt, Jesus und ich, wir zwei sind die stärkste Partei. Die hat es verstanden. Das hat man aber auch bei ihr gemerkt. Wenn sie durch die Lande gezogen ist mit dem Akkordeon und hat Loblieder gesungen. Wenn ich jetzt Jesus eingeladen habe, Wohnungsnot, wir wollen das doch, dass er keine Wohnungsnot bei uns hat. Wir sagen, Gott, lebe in mir. Wie richte ich die Wohnung für meinen Herrn Jesus ein? Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Und in Galater Kapitel 5, das habe ich euch vorhin schon vorgelesen, bloß jetzt kommt die bessere Variante, nämlich die Frucht des Heiligen Geistes, und der lebt in dir und wohnt in dir, wenn du bekehrt bist. Die Frucht des Geistes aber ist, Galater 5, 22. Ich habe uns davor gesagt, was die Frucht des Fleisches ist, ne? Also da nicht so angenehme Sachen. Aber jetzt kommt die Frucht des Geistes, Liebe. Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Sieg. Ist dieser Sieg in dein Leben? Wenn er nicht da ist, ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist keinen Raum in dir hat. Es hängt nicht an ihn, es hängt an dir. Wisst ihr, was wir alle brauchen? Wir brauchen alle eine neue Hingabe an Gott. Ich bete schon seit mehreren Tagen und auch Wochen, dass der Herr uns erweckt. Erweckung bedeutet, dass wir ganz neu bewusst werden, dass wir ganze Sache mit dem Herrn machen. Und ich bete nicht, oh Herr, schenk der Gemeinde Licht und Leben Erweckung. Herr Jesus, schenke mir Erweckung. Mein Herz muss nicht nur ein bisschen brennen, es muss lichterloh für dich brennen. Herr Jesus, ich möchte wie der größte Vulkan brennen. Ich möchte Feuer und Flamme für dich sein. Nicht so eine Funze. Ich möchte brennen, ich möchte ein Leuchtturm sein, der bis über den Mount Everest leuchtet für dich. Leuchte durch mein ganzes Leben, Herr. Ich gebe mich nicht mit so ein bisschen zufrieden. Deine ganze Kraft durchlebe in mir und schmeiß alles in mein Leben raus, was dir nicht gefällt, auch wenn es mir wehtut. Das ist Erweckung. Und das möchte ich nicht nur für mein Leben, das möchte ich für euer Leben. Ich möchte, dass wir so Menschen werden. Wie richtest du deine Wohnung ein für den Herrn? Meine Frau ist ja die Weihnachtsfee, das wisst ihr. Und wir haben jetzt schon geschmückt, ganz, ganz schön geschmückt. Und ich liebe das, wenn das schön gemütlich ist und Lichter da sind. Und da bin ich gerne zu Hause. Wisst ihr, wo Liebe in einer Familie ist und wo Jesus ist, da ist man gerne, oder? Ich bin am liebsten zu Hause. Manche Männer sind nur auf der Flucht, manche Frauen auch, die sind wie so Schwalben, die müssen ständig immer Bewegung sein. Wenn ich die Tür vorne bei mir aufschließe und komme rein, dann bin ich bei meiner Heimat. Und ich habe mir gedacht, kann der Herr Jesus das auch sagen, wenn er mein Herzensleben durchgeht? Fühlt Jesus sich in mir wohl? Es gibt ja so manche Haushalte, da merkt man, da wird nicht unbedingt jeden Tag geputzt. Manche übertreiben das auch, die putzen am Tag 40, 50 Mal, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber manche untertreiben das vielleicht. Aber fühlst du dich wohl im Chaos, wenn alles dreckig und schmutzig ist? Bist du gerne an einen Tisch, wo dreckige Teller sind und Gabel und Messer, die schon benutzt sind? Würdest du davon gerne essen? Würdest du dich gerne an einen Tisch setzen, wo noch Brotkrümeln sind vor 8 Monaten? Wir sagen, pfui, eklig, was mag der Prediger da? Moment mal. Wenn Jesus nicht die ganzen Schlüssel in dein Leben hat, dann gibt es in deinem Leben solche Bereiche. Willst du ihm das zumuten? Sollten wir nicht unser Herz in allen Kammern reinigen und sagen, Herr, alle Bereiche deines Lebens will ich sauber halten, weil du ein Gott der Ordnung bist, du bist heilig. Ich möchte dich doch nicht in so eine Schmuddelkammer reinlassen. Nein, Herr, schmeißt du alles raus. Räum ja auf. Alles, was dir nicht gefällt, raus damit. Alles rausschmeißen. Damit Jesus sich wohlfühlt. Im Bild gesprochen möchte ich, dass der Herr Jesus durch mein Leben geht. Und sage, wow, schön aufgeräumt. Und ich möchte im Bilde, dass er mit einem Schlüssel geht, mit einer Generalvollmacht. Und ich möchte in mein Leben an den Punkt kommen, wo er jede Tür auftun kann. Und ich will sagen, halt, stopp die nicht, Herr Jesus. Die Tür, das später mal. Ich sage dir, diese Tür, die du den Herrn nicht übergibst, übergibst du direkt den Satan. Da sitzt er noch drin. Gib die Generalvollmacht dem Herrn Jesus. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn der Herr Türen aufmacht und dann kommt der ganze Dreck und Ballast hoch. Mein lieber Scholli, der Herr mutet sich manchmal schon was zu, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir dürfen ihm vertrauen. Wie richte ich die Wohnung für meinen Herrn Jesus ein? Lass uns das in dieser Weihnachtszeit mitnehmen. Dass wir, ich sag's jetzt mal so ein bisschen gefühlsmäßig, ich möchte das schön und dass er sich wohlfühlt. Machst du dir darüber Gedanken? Hast du dir in der letzten Zeit oft darüber Gedanken gemacht, Herr Jesus, fühlst du dich in mein Leben eigentlich wohl? Wenn du mein Leben betrachtest, was gefällt dir nicht, Herr? Weil was dir nicht gefällt, das will ich sofort in Ordnung bringen. Weil das Wichtigste bist du. Du hast viel zu viel für mich getan. Dass ich mich damit zufrieden geben würde, dich irgendwo in so eine kleine Kammer wohnen zu lassen. Du sollst auf den Thron meines Lebens sein. Du bist der Chef. Und das Letzte. Sehnst du dich nach einer Wohnung beim Herrn? Sehnst du dich danach? Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, die Teenies, bittet, es wird euch gegeben, klopfet an, suchet und ihr werdet finden und dann klopfet an und es wird euch aufgetan. Er verspricht, wenn wir anklopfen, öffnet er. Er macht nicht zu, er öffnet die Tür. In Amos, Kapitel 5, Vers 4, habe ich etwas Schönes gelesen. Da steht, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt. Gott gönnt uns so vom Herzen, dass wir wirklich leben mit ihm. Und wisst ihr, es gab einen Mann, der war nicht gerade wie der Riese Goliath, aber war ein kleiner Mann, Zachäus. Aber wisst ihr, was da steht? Eines der schönsten Verse in der Bibel. Lukas 19, Vers 3. Und da steht, und er suchte, Jesus zu sehen. Das ist mein Gebet. Ach, Herr Jesus, ich flehe dich von Herzen an. Schenk doch, dass Menschen das auch wollen. Und er suchte, Jesus zu sehen. Ich finde, das ist eines der schönsten, ja, der schönsten Aussagen, wenn ein Mensch das tut. Und zum Schluss möchte ich noch so zwei, drei Dinge für die Zukunft sagen. Am Dienstag, so Gott will, werden wir hoffentlich gesund ankommen bei der Beerdigung. Ich hoffe, dass ihr alle dafür betet, dass Gott den Pastor segnet, dass er ihm die rechten Worte gibt. Und dass, wenn wir dort mit Menschen ins Gespräch kommen, dass wir die passenden Worte finden. Aber dass wir auch am Dienstag bei all der Trauer nicht auf den Friedhof unsere Augen heben, sondern dass wir nach oben schauen und sagen, da oben bist du. Das ist nur noch der Leib. Du bist da oben. Und dann werden wir auch am Dienstag nicht sagen, tschüss, sondern werden wir sagen, auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Die schönste Wohnung. Ich musste so in dieser Vorbereitung daran denken. Ich weiß, dass auch Bibi Maminka das schön hatte und wunderbar eingerichtet und herrlich. Aber wenn sie jetzt ihre neue Wohnung sehen darf, da wird sie gucken und wird den Herrn angucken und wird sagen, ja, Jesus, die ist für Paulus, oder? Nein, die ist für dich. Ehrlich? Ja. Gargotheo hat mal gesagt, in der Ewigkeit haben wir Häuser, brauchen wir keine Miete mehr bezahlen. Und dann hat er mal gesagt, und das steht vor meiner Wohnung steht, für Theo. Simon, und das wird eines Tages unser Ziel sein. Warum sagt der Herr Jesus, ich werde euch eine Wohnung machen? Weil wir das genau damit verbinden. Dieser Begriff. Wisst ihr, das Wort wohnen. Das Neue Testament berichtet nichts über die Beschaffenheit der himmlischen Wohnung. Bei Wohnung denkt man automatisch an so etwas wie Dreizimmerwohnung mit Balkon und Küche und so. So wird das aber nicht gemeint sein, sondern so, dass wir als Gottes Hausgenossen ein ewiges Zuhause, eine Bleibe haben. Ganz individuell gebaut. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass wir dabei helfen, die Wohnungsnot im Herzen von Gottes Herzen ein Stück weit zu lindern. Wisst ihr, wie das geht? Indem wir uns aufmachen und andere Menschen für den Herrn Jesus gewinnen. Jeder Mensch, der sich bekehrt, ist eine Wohnungsnot im Herzen Gottes weniger. Und das wünsche ich mir von Herzen. Amen.